Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Chloe Kelly gegen Giuliani. Erlöst Kelly England. Kelly trifft nicht, Giuliani pariert im Nachschuss. Klappt's dann doch? England mit Dusel, aber England trifft zum 2:1.
Was für ein Halbfinale gestern bei Frauen-EM. England gegen Italien war ein richtiger Krimi. In der 118. Minute dann die Entscheidung, die italienische Goalkeeperin kann einen Penalty zwar noch abwehren, aber den Ball nicht festheben. Und Chloe Kelly staubt sauber ab und schiesst England ins Finale. Heute geht die Runde der letzten vier noch weiter. Deutschland trifft auf Spanien. Wer das Spiel gewinnt, steht am Sonntag, 27. Juli, im grossen EM-Finale gegen England. Wird der zweite Halbfinale echt auch so ein Krimi?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Lange war die öffentliche Meinung, dass Frauenfußball langweiliger ist als Männerfußball. Aber die EM hat gezeigt, dass auch die Frauen ein Land begeistern können. Dass man aber starke taktische Manöver machen kann und vor allem auch spektakuläre Goals schiessen kann, braucht es vor allem eins: Training. Aber wie trainieren die Frauen eigentlich? Was gibt es für Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit den Männern? Schon im Vorfeld von der EM ist diese Frage auf Savoie Public gestellt worden, einer Austauschplattform zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Beantwortet hat diese Frage damals Caroline Heckemeyer, sie ist Sportsoziologin von der Pädagogischen Hochschule FHNW. Und aus diesem Grund haben wir sie auch heute in den Durchblick eingeladen, um mit ihr über das Thema noch etwas vertiefter zu reden. Frau Heckemeyer, herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ja, Frau Heckemeyer, im Vorfeld von diesem Gespräch haben wir einen kleinen Mailkontakt gehabt und dann haben Sie mir gesagt, dass die Frage nach dem Unterschied zwischen Training bei Mann und Frau sei nicht so einfach erklärt, weil es doch ein komplexes Thema ist. Warum ist die Frage so komplex?
Ja, interessanterweise, ich würde es vielleicht so formulieren, ich finde gar nicht, dass die Frage so komplex ist, aber mir scheint es sehr wichtig, dass wir uns die Antwort auf diese relativ einfache Frage nicht zu leicht machen. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, wenn wir nach den Unterschieden zwischen Männern und Frauen fragen, dann gehen wir erstmal ja auch irgendwie davon aus, dass es Unterschiede gibt. Und wenn wir davon ausgehen, dass es Unterschiede gibt, dann verlieren wir zum einen ganz schnell aus dem Blick, was eigentlich innerhalb der Geschlechtsgruppen, also der Gruppe der Männer, der Gruppe der Frauen, auch an Unterschieden vorhanden ist. Und wir fokussieren quasi auf einen Unterschied. Das Zweite ist, dass es auch aus meiner Perspektive wichtig ist, dass wir anerkennen, wenn wir zwischen Frauen und Männern unterscheiden, dann verlieren wir aus dem Blick, dass es ja doch auch mehr Geschlechter gibt als nur Männer und Frauen und dass das alles nicht so eindeutig ist, wie das immer suggeriert wird, auch gerade im Sport. Und das Dritte ist, dass ich, wenn ich so an die Geschichte des Sports denke und daran, wie da über Unterschiede zwischen Männern und Frauen gesprochen wurde, und zum Teil ja auch noch wird, dass dabei immer auch so eine gewisse Hierarchisierung eine Rolle spielt, dass quasi selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass Männer leistungsfähiger sind als Frauen. Und wenn wir jetzt nach Unterschieden fragen, auch mit Bezug auf Training und Trainingsmethoden, dann scheint es mir wichtig, dass wir darauf achten, dass wir diesen defizitären Blick auf Frauenkörper dabei nicht nochmal wieder neu herstellen.
Mhm. Jetzt, was sind so die wichtigsten körperlichen Unterschiede, die im Training im Moment berücksichtigt werden?
Ja, ich muss sagen, das kann ich Ihnen so ad hoc auch gar nicht so als Sportsoziologin beantworten. Da müssten Sie vielleicht auch sogar mit KollegInnen so von Swiss Coach oder von Swiss Olympic sprechen, worauf die genau fokussieren. Ich würde vielleicht die Frage ein bisschen anders drehen und eigentlich danach fragen wollen, was ja spannend wäre zu schauen, was wissen wir denn eigentlich darüber, wie wir Training optimal für unterschiedliche Personengruppen gestalten können? Und eine Kategorie, die dabei sicherlich relevant ist, ist die des Geschlechts. Also wie kann ein optimales Training für ein Frauenteam aussehen und wie kann dann aber beispielsweise auch ein optimales Training zum Beispiel im Jugendfußball bei den männlichen Akteuren aussehen?
Und jetzt, wie wirkt sich bei Frau der Menstruationszyklus im Trainingsplan oder in der Trainingsplanung oder auch auf das Verletzungsrisiko aus? Wir haben sogar eine separate Folge zu dem Thema, aber einfach für die, die es noch nicht gehört haben, können Sie da gerne auch mal noch eine Antwort drauf geben. Und wer es interessiert, mehr zu erfahren von dem, den verlinken wir gerne die Erfolge von dem zyklusbasierten Training ohne Description.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich glaube, ich würde den ZuhörerInnen jetzt direkt empfehlen, sich auf die Folge zu freuen und da einfach mal reinzuhören. Denn auch da kann ich jetzt nicht so in aller Kürze irgendwie die zentralen Forschungsergebnisse skizzieren. Was ich interessant finde, ist allerdings, wenn wir uns jetzt überlegen, es ist das Jahr 2025 und jetzt seit so, denke ich, so 10, 15 Jahren ist so dieses zyklusbasierte Training eigentlich so was Neues und man versucht irgendwie damit irgendwie auch nochmal das Training in Frauenteams zu verbessern. Das Interessante finde ich, was wir daran beobachten können, ist, dass ganz lange Zeit galt halt der Frauenkörper eher als ja weniger leistungsfähig als der Männerkörper und alles, was mit Menstruation zu tun hatte, was irgendwie mit der Gebärfähigkeit eines Frauenkörpers zu tun hatte, das wurde immer so interpretiert, dass es eigentlich die Leistungsfähigkeit von Frauen einschränkt. Spannend ist jetzt, wenn wir über das zyklusbasierte Training sprechen, dann geht es ja darum, dass man sagt, okay, wie kann man denn da eigentlich genauer hinschauen, um zu erfahren, wie sieht denn ein optimales Training für eine insbesondere Hochleistungssportlerin aus? Noch ein Punkt, den ich da gerne anmerken möchte, ist, was ich sehr spannend finde, ist, wir haben jetzt in den letzten auch etwa 15 bis 20 Jahren immer wieder auch die Frage diskutiert, wer gilt im Sport eigentlich als Frau? Ja, da gab es ja ganz viele Diskussionen, wie sieht eigentlich ein richtiger Frauenkörper aus? Welche Hormone hat dieser Frauenkörper eigentlich und so weiter und so fort? Und als eine Forscherin, die sich viel auch mit Geschlechtervielfalt beschäftigt, finde ich es sehr interessant, dass wir diese gleichzeitige Entwicklung haben. Wir debattieren, was ist ein richtiger Frauenkörper? Und gleichzeitig kommt es jetzt auf, dass man auf einmal dem Frauenkörper so eine ganz andere Aufmerksamkeit schenkt, indem man sich dafür interessiert, ja, welche Rolle spielt denn der Zyklus? Und das finde ich einfach sehr spannend.
Bleiben wir gerade bei Forschung, Stichwort Gender Data Gap. Können Sie das mal erklären, was das genau bedeutet und vielleicht auch, wie viele Jahre die Forschung vom Frauenkörper im Vergleich zum Männerkörper im Verzug ist?
Ja, letzteres, ich glaube, da kann man wahrscheinlich so in die Jahrzehnte gehen und es ist wahrscheinlich schwer zu sagen, wie viel da genau an Rückstand da ist. Aber was Sie damit ja schon andeuten, ist, der Gender Data Gap, der beschreibt im Grunde genommen die Differenz in Bezug auf das Wissen, was wir über Männer und Männerkörper haben im Vergleich zu Frauen und Frauenkörpern. Und es gab vor einigen Jahren gab es ein Buch von Caroline Criado-Perez und das ist so sehr berühmt geworden. Das hat diesen Gender Data Gap überhaupt erstmal so ins Bewusstsein geholt. Wobei man sagen muss, so die feministische Forschung hat dazu auch seit den 1970er Jahren schon einiges geschrieben. Und das, was ich interessant finde, ist wirklich, dass wir da einfach immer mehr jetzt auch im Sport erfahren, okay, was wissen wir noch nicht über Frauen, Frauensport, Frauenkörper im Sport? Und wo brauchen wir einfach noch mehr Informationen, damit die Athletinnen auch hervorragende Bedingungen genauso wie die Männer im Sport finden?
Gibt es bestimmte Momente oder Bewegungen, wo der Wandel so ein bisschen wie angestoßen hat, zum Beispiel jetzt im Frauenfußball?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so ganz konkrete Bewegungen oder Momente zu benennen darf. Aber was ich interessant finde, ist ja schon, wenn wir jetzt auch auf die EM in der Schweiz schauen, die Fußball-EM der Frauen, dann merken wir, dass da ganz viel passiert, schon im Vorlauf so eines Großereignisses und hoffentlich auch im Nachlauf des Großereignisses. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt waren immer so Momente, wo Frauen mit ihren Leistungen in besonderer Weise aufgefallen sind und wo sich auch Frauen beispielsweise auf Funktionärsposten gekämpft haben und dann für bestimmte Sachen gekämpft haben. In der Forschung muss man einfach sagen, dass es so eine feministische Frauenbewegung auch im Kontext der Sportwissenschaft gab, die gesagt haben, so, wir brauchen mehr Forschung zu Frauen und Frauensport. Und ich denke, das hat sich von da aus auch immer entfaltet. Also, um Ihre Frage zu beantworten, ich denke, es gab so ganz unterschiedliche Punkte in der Forschung von Sportlerinnen selber, bei Funktionärinnen und im Sportsystem, wo es immer wie so kleine Bausteine, die ineinander greifen und dann auch dazu geführt haben, dass sich da was verändert hat über die Zeit.
Kann es auch sein, dass ein Grund war, dass ihr das Trainingswissen, das für den Mann funktioniert hat, nachher für eine Frau nicht funktioniert hat?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so klar gewesen ist. Ich glaube, dass irgendwann auch vor dem Hintergrund dessen, dass, glaube ich, immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden ist, erstmal ja auch mit Blick auf die Infrastruktur, quasi die Rahmenbedingungen, dass es da große Unterschiede gab. Und ich denke, dann sind es wie so Momente, wo auch beispielsweise Wissenschaftlerinnen, die in der Sportmedizin, in der Bewegungswissenschaft aktiv sind, dass die vielleicht auch dann gemerkt haben, Moment, wir könnten doch jetzt auch einfach mal gucken, passt das denn einfach so? Oder auch Bewegungen, wo man einfach gemerkt hat, okay, vielleicht ist der Verletzungsanteil bei Frauen in einem bestimmten Trainingskontext höher als bei Männern und dass das wie so Impulse gewesen sind, diese Fragen überhaupt mal zu stellen.
Jetzt im Vorfeld von der EM, wo jetzt gerade in der Schweiz läuft, hat Frauen-Nazio gegen eine U15-Mannschaft von Junioren verloren. Mhm. Jetzt, was lässt sich so an dem Beispiel über die körperlichen Unterschiede sagen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es ging jetzt ja auch schon doch das eine oder andere Mal durch die Presse. Ich glaube, vielleicht als erstes, um das so ein bisschen einzuordnen, ich finde es wichtig, dass die ZuhörerInnen auch wissen, dass es seit Jahren und Jahrzehnten üblich ist, dass Frauennationalteams gegen Jugendteams der Männer antreten, auch zu Trainingszwecken. Jetzt ist das eine ist, wollen wir uns die Frage, was können wir daraus lesen über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zwischen Männerfußball und Frauenfußball, ist das die Frage, die jetzt gerade relevant ist und die wir uns stellen wollen? Das, was ich interessant finde, ist an der Stelle auch nochmal, es geht uns ja gar nicht nur allein darum, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu beschreiben, sondern das Interessante ist ja, dass diese 1-7 Niederlage auf eine spezifische Art und Weise interpretiert wird. Also im Grunde genommen ist das wie so eine Bestätigung der gesellschaftlich gängigen Vorannahme, naja, Frauen können dann doch nicht so gut Fußball spielen wie Männer, weil die verlieren schon gegen Jugendliche. Und damit hängt ja zusammen, dass hinterher in so einer Logik, in der wir im Sport uns auch immer wieder bewegen, klar ist, okay, also Männerfußball, das ist leistungsfähiger, das ist, die sind besser und verdienen deshalb auch mehr Anerkennung. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann ist einfach klar, wie tief wollen wir in diese Debatte gehen oder wollen wir vielleicht eher sagen, hey, wir wollen, dass Männerfußball, Frauenfußball gleichwertig anerkannt sind. Und das egal, ob der Unterschiede Gemeinsamkeiten, und ich glaube, das ist einfach auch eine Frage dann der Perspektive. Also um das Ganze nochmal so auf den Punkt zu bringen, ich glaube, so ein Ereignis darf man nicht überbewerten. Es gibt, in dem Fall können wir erstmal sehen, es gibt Unterschiede zwischen dem Frauennationalteam und einem U15-Team der Männer. Und gleichzeitig würde ich immer dafür plädieren, dass wir uns fragen, müssen wir uns an diesen Unterschieden, die sich da zeigen, irgendwie festbeißen.
Gibt es denn Bereiche im Training, wo jetzt eine Frau besser ist als der Mann, also wo sie völlig im Vorteil sind?
Die Frage geht auch so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung. Und sehen Sie es mir nach, dass ich gerade so die Frage so ein bisschen auseinandernehme. Und zwar das Interessante ist ja, wenn wir uns fragen, gibt es Vorteile, die Frauen beim Training haben, dann impliziert das eigentlich, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass sie eher Nachteile haben, oder? Und wenn ich jetzt so sehr klischeehaft antworten würde, dann würde ich jetzt vielleicht so Sachen sagen wie, Athletinnen sind vielleicht irgendwie beweglicher oder irgendwie sowas, dann würde ich so Klischees reproduzieren. Was ich sehr interessant fand, weil ich jetzt gerade letzte Woche mit einem Jugendtrainer gesprochen habe, der mit Mädchenteams trainiert. Und wenn wir da über Vorteile, Nachteile oder Unterschiede sprechen, da fand ich sehr amüsant, dass er sagte, in dem Verein ist vor einigen Jahren sind Mädchenteams gegründet worden und da war erst so ein bisschen Skepsis, kommen die Mädchen eigentlich wieder, halten die das durch und so weiter. Und hinterher stellte sich raus, im Herbst bei, keine Ahnung, 10 Grad und Regen, die Mädchen standen auf dem Platz, die Jungen haben das Training abgesagt. Ich will das jetzt überhaupt nicht verallgemeinern, sondern eher so ein bisschen auch darauf verweisen, ich glaube, wenn wir vielleicht uns so ein bisschen den Frauenfußball anschauen, auch jetzt die Spielerinnen, die bei den Spielen auf dem Platz stehen, dann wird so klar, die sind sich ihres Underdog-Status schon auch bewusst. Und ich glaube, wenn man Underdog ist, dann braucht man einfach besonders viel Biss- und Durchhaltevermögen. Und ich glaube, viele Frauen im Sport, die in Sportarten aktiv sind, wo sie so ein bisschen an den Rand gedrängt wurden, haben das gezeigt und haben damit natürlich auch ihre Sportart vorangebracht.
Was müsste sich ändern, dass Trainingsmethode besser auf Vielfalt im Profisport liegend?
Ja, Sie geben gerade so das Stichwort Vielfalt. Ich denke, was wir in der Forschung oder insgesamt einfach, was wir uns bewusst machen müssen, ist, es braucht noch mehr Wissen über unterschiedliche Körper und dass wir dabei nicht nur zwischen Männer- und Frauenkörpern unterscheiden, sondern dass wir auch innerhalb der Geschlechtsgruppen die Vielfalt berücksichtigen, dass wir auch anerkennen, dass es Menschen gibt, die zwischen diesen Geschlechtsgruppen rechts und links und so weiter leben und genau diese Vielfalt anzuerkennen und immer das auch mit dieser Idee, wir wollen, dass alle Menschen irgendwie optimale Trainingsbedingungen vorfinden, ja, und daran auch unsere Wissensproduktion, also die Art und Weise, wie wir Forschung machen, zu orientieren. Ich glaube, das scheint mir wichtig.
Jetzt im Profisport ist ja für Frauen nicht einfach zum vom Gehalt leben und viele müssen dann nebenbei auch noch arbeiten und eben sind, wie gesagt, den ganzen Tag im Büro und dann am Abend Training. Welchen Einfluss hat jetzt die Tatsache auf das Training im Allgemeinen?
Ich denke, das kann sich auch jede gut vorstellen. Wenn ich einen vollen Arbeitstag hatte und danach zum Training gehe, bin ich natürlich energetisch vielleicht nicht so aufgeladen, als wenn ich mich voll und ganz auf den Sport fokussieren kann. Und das kennen ja Athleten und Athletinnen auch aus allen Sportarten, wo ein Profistatus nur bedingt oder gar nicht möglich ist. Und im Moment diskutieren wir ja viel über die Sportart Fußball, die ja einfach im Männerbereich in hohem Maße professionell ist, mit sehr hohen Gehältern, hervorragenden Rahmenbedingungen. Und ich finde es interessant, wie aktuell auch immer wieder die Nazi-Spielerinnen darauf verweisen, dass sich jetzt ganz viel bewegt und dass es auch neue Erfahrungen sind, bestimmte professionellere Strukturen etablieren zu können. Und die haben natürlich genau diese Auswirkung. Wenn ich nicht noch zusätzlich einen vollen Job arbeiten muss, wenn ich entsprechend Zeit zur Regeneration habe, wenn ich auch die Infrastruktur habe, die es mir erlaubt, mich zu regenerieren, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich eher ja, in hohem Maße trainiere, aber gleichzeitig schon fast eher wie eine Freizeitsportlerin.
Gumpen wir mal 10 Jahre in Zukunft. Was müsste sich jetzt aus Ihrer Sicht ändern in dieser Zeit?
Ich denke, wir sind im Moment gerade ja auch irgendwie auf einem guten Weg. Mein großer Wunsch ist jetzt gerade, wenn wir so dieses sportliche Großereignis in der Schweiz haben, dass das auch eine nachhaltige Wirkung hat in Bezug auf Strukturen innerhalb des Verbands, in Bezug auf die Strukturen in der Jugend- und Nachwuchsförderung, aber natürlich auch, dass es vielleicht auch Impulse in der Forschung gibt. Das kann mit Blick, weil wir jetzt heute über das Training und Trainingsmethoden sprechen, das kann auch in dieser Hinsicht sein. Also gibt es da neue Projekte, die sich auch nochmal stark darauf fokussieren, wie kann das Training im Frauenfußball optimiert werden? Das wäre ja so eine Frage, wo man dann auch ganz unterschiedliche Ebenen ansprechen könnte. Und das, was ich mir auch grundsätzlich wünsche, ist natürlich das, was ich vorhin schon angetönt habe, so diese Frage, wie kann ich davon ausgehen, dass ich sage, ich möchte für unterschiedlichste Personengruppen Training optimal gestalten und welches Wissen brauche ich dazu? Und ich denke, für Forschende, das gilt für mich, sowie KollegInnen aus der Sportmedizin, Bewegungswissenschaft, Trainingswissenschaft, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, mit welchen Vorannahmen gehen wir in die Forschung? Das heißt, wenn ich nach Unterschieden zwischen Männern und Frauen suche, dann werde ich Unterschiede zwischen Männern und Frauen finden. Vielleicht kann ich die Frage ein bisschen komplexer gestalten oder sie eben auch kritisch hinterfragen. Und ich glaube, da sind wir in Teilen in der Sportwissenschaft auf einem guten Weg und da gibt es noch viel zu tun. Und ich bin selber auch gespannt, wo wir in 10 Jahren stehen werden.
Frau Heckemeyer, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Wenn du noch mehr zum Thema zyklusbasiertes Training wissen willst, dann lass doch unsere separate Folge dazu. Den Link findest du in den Shownotes. Ebenfalls verlinken wir dir dort die Austauschplattform Savoir Public, falls du mal eine spannende Wissenschaftsfrage hast. Mein Name ist Fabian Schmid und der Abschluss macht auch heute der Reto Scherr mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Die meisten Hunde verstehen zwischen 150 und 250 Wörter. Besonders intelligente Rassen wie der Border Collie können aber sogar über 1000 Wörter erkennen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.